Es muss mit mindestens 15 Millionen jährlich Kampagnen geben, wo die Bürger aufgeklärt werden, dass sie sich schützen sollen, dass sie die Frühsymptome kennen, und die Krankenhäuser müssen angehalten werden, eben ihr Personal systematisch zu schulen, wie es in anderen Ländern Standard ist, und Rapid Response Team zu etablieren und wegzukommen, erst auszurücken, also nach einem Herzstillstand. Das sind ganz eigentlich simple Sachen, die woanders Standard sind.
Willkommen zum Podcast Patient im Mittelpunkt. Anlässlich der Kampagne Deutschland erkennt Sepsis sprechen wir mit Herrn Professor Konrad Reinhardt. Er ist Gründungspräsident der Deutschen Sepsis-Gesellschaft und der Global Sepsis Alliance. Unter anderem ist er auch Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und übrigens auch Lofert-Preisträger 2015. Durch das Gespräch führt die PR-Kollegin Tanja Brunner.
Herr Professor Reinhardt, vielleicht zu Beginn noch einmal die Frage für diejenigen Zuhörer, die jetzt mit Sepsis noch nicht ganz so vertraut sind. Was genau versteht man unter einer Sepsis? Welche Symptome weisen auf eine Sepsis hin? Und warum ist denn die frühzeitige Erkennung eigentlich so wichtig?
Ja, also ganz simpel eigentlich. Sepsis ist die schwerste Komplikation einer Infektion. Und sie kann de facto aus jeder Infektion entstehen. Und zur Sepsis kommt es eben dann, wenn die körpereigenen Abwehrmechanismen nicht mehr in der Lage sind, eine Infektion lokal zu begrenzen. Dann schwimmen eben Erreger auch in die Blutbahn ein und lösen dort eine überschießende Immunreaktion aus, die eigentlich gegen die Erreger gerichtet ist, aber die schädigt eben auch die körpereigenen Organe. Und bei Definition, wenn diese Situation eintritt, dann sprechen wir von der Sepsis. Also wenn der eigene Körper durch den Autoaggression, wenn man so will, als eben geschädigt wird. Das unterscheidet eben eine Sepsis von einer normalen Infektion, um es mal so zu sagen.
Und weshalb ist es so wichtig, dass diese frühzeitige Erkennung erfolgt? Also wogegen Sie mit Ihrer Stiftung ja auch schon lange für kämpfen?
Das ergibt sich eben genau daran, wenn nämlich die körpereigenen Organe geschädigt werden, dann ist das eine absolut lebensbedrohliche Situation. Das Ganze endet dann oft und meist, wie wir jetzt zum Beispiel auch bei Corona sehen, im Multiorganversagen und im septischen Schock. Und da sind die Überlebenschancen eben maximal zwischen 30% und 50%. Wir wissen aus vielen Studien, dass im Stundentakt die Sterblichkeitsrate ansteigt. Und von daher muss eben Sepsis wie Herzinfarkt oder Schlaganfall eben auch als Notfall behandelt werden.
Ja, Sie haben ja 2015 mit dem Projekt Medusa den Lofert-Preis erhalten und die Studie zielte damals ja schon auf die Optimierung der frühzeitigen Erkennung und schnellen Primärversorgung von septischen Patienten. Und damals haben Sie auch mit unserem bereits verstorbenen Stifter, Herrn Dr. Christoph Lofert, ja ein Interview geführt und haben darin gesagt, dass es nicht nur darum ginge, die Intensivmediziner in den Krankenhäusern für die Erkennung von Frühstadien der Sepsis zu sensibilisieren, sondern sogar schon beim niedergelassenen Arzt zu beginnen, da 50% der Sepsisfälle sich außerhalb des Krankenhauses entwickeln. Da würde es uns interessieren, was hat sich denn in den letzten 6 Jahren bei der Früherkennung von Sepsis in dem Zusammenspiel von ambulanten und stationären Bereich getan?
Ja, vielleicht erst nochmal auch eine kleine Richtigstellung. Ich habe damals 50% gesagt, heute wissen wir also aus Ländern, wo wir bessere Zahlen haben, dass es 80% der Fälle sind, die außerhalb entstehen. Und von daher ist eben auch die ärztliche Versorgung im ambulanten Bereich sehr wichtig. Aber was eben genauso wichtig ist, dass vor allem die Patienten Bescheid wissen, bei welchen Symptomen sie an der Sepsis denken müssen. Und das ist genau dieser Tipping Point, wenn eben eine lokal begrenzte Infektion übergeht in eine Sepsis. Sie hatten mich vorhin gefragt, was sind denn diese Zeichen? Das sind eben Zeichen wie zum Beispiel eine neu auftretende Verwirrung, wie plötzlich Atemnot, wie vor allem ein nie vorher gekanntes Krankheitsgefühl. Ja, also teilweise mit Todesangst. Das berichten viele Patienten. Die Herzrate also geht hoch, der Blutdruck kann abfallen und man fühlt sich eben ganz schlecht und krank wie nie zuvor. Und es gibt natürlich auch andere Ursachen dafür, aber vor allem, wenn das auch noch aus einer Infektion heraus passiert, dass man vielleicht eine Grippe hat oder eben eine Wunde, die plötzlich sich weiterentwickelt. Nach einer Operation ist es dann auch häufig. Also das sind dann die Situationen, wo Patienten dann besonders gefährdet sind. Aus diesem Grunde, und das ist auch eine neue Erkenntnis in dem Sinn, dass auch die Gesundheitsbehörden bis hin zur WHO, bis hin zum CDC, bis vor 4, 5 Jahren immer noch allein fokussiert waren, also auf die Verhinderung von Infektionen im Krankenhaus. Das ist auch ganz wichtig. Aber selbst wenn wir dort perfekt sind, haben wir immer noch 80% des Problems außerhalb, was man beispielhaft jetzt auch mit Covid-19 sieht, was auch eben nur in Anführungszeichen eine zusätzliche neue Infektion ist, die zu einer Sepsis führen kann, genauso wie Ebola. Und vielen ist auch nicht bewusst, dass zum Beispiel auch das Grippevirus auch eine Sepsis auslösen kann. Wir haben ja manchmal Jahre, wo wir 20.000, 30.000 Tote durch Grippe haben, in Anführungszeichen. Und auch die müssen wir zu den Sepsistoten dazustellen.
Ja, wo Sie gerade die Todesfälle erwähnen, das Aktionsbündnis Patientensicherheit möchte ja mit ihrer Kampagne nun das Bewusstsein für Sepsis stärken und die Zahl der vermeidbaren Todesfälle reduzieren. Wo liegt denn Ihrer Meinung nach heute noch die größte Herausforderung für Ärzte und Pflegekräfte, für Angehörige, die Sepsis frühzeitig zu erkennen und schnell zu handeln?
Naja, dass Sie die genannten Symptome einfach nicht kennen. Und da unterscheidet sich Deutschland eben elementar von vielen anderen Ländern, die so vor 10, 15 Jahren verstanden haben, dass im Krankenhaus der sogenannte, im Englischen deteriorating patients, also der sich akut verschlechternde Patient, dass das die Haupttodesursache im Krankenhaus letztendlich ist. Und von daher wird zum Beispiel in England oder in Australien oder auch in den USA werden sogenannte Early Warning Scores systematisch geschult. Keine Pflegekraft oder kein junger Arzt wird an einen Patienten gelassen, bevor er nicht geschult ist, dass er im Krankenhaus eine Verschlechterung eines Patienten, die lebensbedrohlichen Frühzeichen erkennt. Und dort haben wir eben in Deutschland einen riesen Nachholbedarf. Ich habe gerade noch mal jetzt im Zusammenhang für einen Antrag an den Innovationsfonds für Rapid Response Teams mir die Literatur dazu noch mal angeschaut. Und es ist erschreckend. Es gibt in Deutschland ein Reanimationsregister. Das dokumentiert nicht nur die Herzstillstände, die außerhalb des Krankenhauses sich ereignen, sondern auch die im Krankenhaus. Und diese Defizite, die wir haben, werden dadurch deutlich, dass mehr als ein Drittel der Herzstillstände im Krankenhaus passieren unbemerkt derzeit. Ja, 7% werden von Angehörigen erkannt. Ich glaube, ich muss nicht mehr dazu sagen, dass wir dort ein erhebliches Problem haben. Nicht nur aus der Perspektive auch des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, sondern auch aus der Perspektive der Sepsis-Stiftung brauchen wir eben beides. Wir brauchen eine Aufklärung der Bevölkerung über die Symptome, aber wir brauchen auch eine Schulung in den Krankenhäusern und vor allem, was man Rapid Response Systeme nennt, die in den genannten Ländern voraussetzend für die Zertifizierung eines Krankenhauses ist. Das ist nämlich diese Schulung, die ich benannt habe und gleichzeitig, dass es ein Team gibt, das man rufen kann, eben nicht erst, wie das in Deutschland der Fall ist, die unsere Reanimationsteams oder Cardiac Arrest Teams, die rücken in der Regel nur aus und können gerufen werden beim Herzstillstand. Woanders hat man vor 10, 15 Jahren begriffen, das ist ja viel zu spät. Man kann die Mehrheit dieser Herzstillstände, wenn man die Frühzeichen erkennt, eben verhindern. Und wir als, sagen wir, Sepsis, von der Sepsis-Seite kommend, haben natürlich auch verstanden, dass es auch für die Sepsisprävention und weil das ja auch ein Notfall ist, entscheidend ist, weil über 50% dieser Fälle auch innerklinischer Herzstillstände resultieren eben aus Sepsis. Ja, so hängen die Dinge zusammen. Man muss, wenn man sich um Sepsis kümmert, und das ist eine große Lehre für mich, eben sich auch um die Qualität unserer Gesundheitssysteme kümmern und der Behandlungen auch im Krankenhaus. Und das ist das eine. Und das andere ist natürlich die Vorbeugung. Ja. Unsere Impfzahlen in Deutschland sind im Vergleich zu Ländern, die deutlich niedrige Sepsissterblichkeiten haben, nur ein Drittel. England, Australien, USA haben Impfraten gegen Grippe und Pneumokokken zum Beispiel, also was ein Haupterreger auch ist für Lungenentzündung, ist die häufigste Ursache überhaupt. Die sind um 80%. Wir haben Impfraten gehabt, so gegen diese beiden Erreger, also bei Grippe und so, die sind im Bereich um 30% und darunter. Können wir davon sprechen, dass unsere Sepsissterblichkeit in Deutschland doppelt so hoch ist wie in Australien, und deutlich höher ist in England oder in den USA, dann ist es ein multifaktorielles Geschehen und wir können es nicht nur eben auf eine Ursache zurückführen. Trotzdem ist es eben sehr wichtig, dass wir überhaupt auf dieses Problem aufmerksam machen.
Das stimmt. Hat das, wovon Sie eben gesprochen haben, auch was damit zu tun, was Sie schon damals mit Herrn Lofert im Interview besprochen haben? Sie haben damals schon einen sogenannten nationalen Aktionsplan gefordert in den Krankenhäusern für Sepsis. Wie sieht es damit aus nach 6 Jahren? Gibt es den mittlerweile?
Ja, wir haben einen nationalen Sepsisplan gefordert. Und by the way, auf Anregung des jetzigen Kanzleramtsministers Helge Braun, der ja auch Mitglied in unserem Kuratorium ist, war also gar nicht nur meine Idee, weil es gibt ja für seltene Erkrankungen und für Krebs, also gibt es nationale Pläne und eben nicht fürs Krankenhaus, sondern für das Gesundheitswesen. In diesem Plan hatten wir 4 Felder, genauso wie in dieser WHO-Resolution zur Sepsis, die wir ja dann mit Unterstützung der Bundesregierung 2017 in Genf erreicht haben. Also die WHO hat eine Sepsis-Resolution verabschiedet, auf Anregung sozusagen der Global Sepsis Alliance, deren Gründungspräsident ich auch bin. Und da muss man der Bundesregierung wirklich danken, dass sie das mit unterstützt hat, weil ohne sie, ohne damals Herrn Gröhe, wäre das nicht gegangen, weil man braucht ein Land, das der Sponsor ist. Also das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist aber, dass entgegen unseren Forderungen, die erstmal 2013 von uns schon, also gab es ein Memorandum, das war unterstützt von den Präsidenten der Leopoldina, den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, von 30 Fachgesellschaften und so weiter. Das ist also damals, blieb es unbeantwortet. Dann haben wir das 2017 nach der Verabschiedung dieser Resolution wieder erneuert, dieses Memorandum, mit noch mehr Fachgesellschaften und weiterer Unterstützung durch die genannten unter der Schirmherrschaft, also des Aktionsbündnis Patientensicherheit. Damals war Thüringen, hat so einen Antrag dann in diese gemeinsame Gesundheitsministerkonferenz eingebracht. Und das war 2018 im Juni. Und dort hat man beschlossen bzw. empfohlen und die Bitte an den Bund gerichtet, man möge doch am Robert-Koch-Institut eine Expertenkommission einrichten, um zu diskutieren, wie man die Forderungen aus dieser WHO-Resolution, die de facto identisch sind mit den Forderungen, die wir auch in den nationalen Sepsisplan angebracht haben. Da ging es über die Prävention, besser impfen, Schulung, bessere Vermeidung krankenhausassoziierter Infektionen, bessere Früherkennung, Antibiotic Stewardship zur Verhinderung von Antibiotikaresistenzen und so weiter, ein Gesamtpaket. Ja. Aber da wurde bis jetzt noch nicht reagiert. Erstmal Punkt an dem Punkt. Aber wir geben natürlich nicht auf. Ohne unser Zutun hat die Linke eine kleine Anfrage im Bundestag gestellt zu dem Thema. Dadurch ist schon mal jetzt Bewegung gekommen. Ich habe jetzt gehört, dass die AfD eine große Anfrage im Bundestag gestellt hat und stellen will. Also es ist bedauerlich, dass also sagen wir mal aus dem politisch, sagen wir mal Rändern, ich will jetzt Initiative kommt. Es ist halt lange nichts passiert. So, das ist die Situation. Aber wir sind weiter optimistisch. Also jetzt auch unter diesen Bedingungen der Pandemie muss man ja ganz klar erkennen, da ist ja vieles gut gelaufen. Warum ist es gut gelaufen? Weil die Politik sich jetzt gekümmert hat. Man kann eben, und das ist die Fehlkonstruktion in unserem deutschen Gesundheitswesen, dass man glaubt, man kann die Patientensicherheit und die Qualität ausschließlich der Ärzteschaft und den Interessengruppen überlassen, die im GBA zusammensitzen. Ja, und das ist die Krankenhausgesellschaft, das ist die KBV, das sind die Kassen. Die Patienten sind nur vertreten ohne Stimmrecht. Das ist, wie wenn sie die Verkehrssicherheit im ADAC und den Autofahrern überlassen. In anderen Ländern, ja, haben sie Qualitätsindikatoren. Das fehlt alles in Deutschland. Ja, während in New York der Governor Cuomo, als dort ein Kind, ja, mit 12 Jahren, also sich verletzt hatte am Arm und 3 Tage später tot war, weil es von einer Notaufnahme einer Universitätsklinik in Downtown Manhattan nach Hause geschickt wurde, obwohl Blut abgenommen wurde und so weiter und so fort. Und man eine Fehldiagnose gestellt hat. Und das wurde dann von der New York Times aufgegriffen. Da gab es dann ein Hearing im Senat und der Governor Cuomo hat beschlossen, eine sogenannte Rory Stanton Regulation, so heißt dieses Kind, ja, und hat alle 190 Krankenhäuser im Staat New York verpflichtet, zu dokumentieren, inwieweit sie die Standards, nämlich bei der Erstdiagnose und der Ersttherapie, einhalten. 2 Jahre später konnten sie im New England Journal und im JAMA nachlesen, dass die Sterblichkeit, die dort ohnehin niedriger ist, nochmal um 5% letztendlich gesunken ist, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. Das ist der große Unterschied zwischen unserem Gesundheitssystem, das träge ist ohne Ende, und anderen Gesundheitssystemen, auf die wir herabblicken, ja, inklusive England und so weiter und so fort. Das erklärt, warum wir Änderungen brauchen, muss man so zu sagen.
Wo Sie vorhin schon einmal kurz die Pandemie erwähnt haben. Was hat sich denn durch Covid-19 in der Erkennung von Sepsis verändert? Hat sich da vielleicht sogar was verbessert, dass Sepsis viel früher erkannt wird durch Covid-19-Patienten, weil anders auf die Patienten geguckt wird? Oder hat sich noch viel mehr verschlechtert im Hinblick auf Sepsis? Können Sie uns dazu ein paar Fakten sagen?
Naja, also erstens, jetzt ist es erkannt, die Chinesen, die haben in den ersten Publikationen ganz darauf hingewiesen und erkannt, dass es Sepsis ist bei Definition, weil Sepsis ist definiert als, wie ich vorhin erklärt habe, wenn eine Infektion zu einer Organdysfunktion führt. Ja, und warum sind unsere Intensivstationen so überfüllt? Weil man dort eben, und das ist der Fortschritt gegenüber der spanischen Grippe, wir haben am Beispiel Sepsis anderer Ursachen gelernt, wie man relativ gut, in Anführungszeichen, mit Organdysfunktionsstörungen und Schockzuständen umgehen kann. So, und wir haben in Deutschland eher zu viel als zu wenig Intensivbetten, die dann personell schlecht ausgestattet sind und. Trotzdem, sagen wir, unter den Corona-Bedingungen war das gut. So, und was auch erkannt wurde, und da wurde unter anderem von uns auch von Anfang an darauf hingewiesen, jeder Patient in der Quarantäne muss darüber aufgeklärt werden, bei welchen Zeichen, nämlich wenn er plötzlich verwirrt ist, wenn er plötzlich tachypnoisch wird, also das heißt schwer atmet, schnell atmet, also alles die typischen Gefahrzeichen, dann muss er sich melden. Also von daher glaube ich, das Verständnis über Sepsis ist dadurch größer geworden. Auch die Bundesregierung hat in ihrer Antwort auf diese kleine Anfrage der Linken auf die Frage ja geantwortet, ob denn auch Corona zu Sepsis führen kann. Also und ich hoffe einfach, wenn das begriffen wird, weil das ist ja nicht die letzte Pandemie, vielleicht für mich, ich weiß es nicht, aber für die Jüngeren auf jeden Fall. Also wir haben ja inzwischen jetzt gerade auch wieder in Kongo Ebola wieder ausgebrochen und. Also und mit diesen Mutationen, wir wissen nicht, ob das Ganze in einem halben Jahr vorbei ist. Ich glaube es nicht. Aber ich glaube, es wird dazu beitragen, dass Dinge besser werden. So, das ist die positive Seite jetzt von dieser fürchterlichen Pandemie. Ja, also soweit, also mein Kommentar, dass jetzt, ich meine, bis jetzt hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung das Wort Sepsis und Blutvergiftung nicht in den Mund genommen. Das muss sich einfach ändern. Ja, wir werden mit 15 Millionen Sonderetat jährlich seit 15 Jahren oder länger zu Recht über die Vermeidung oder über sexuell übertragbare Krankheiten aufgeklärt. Ja, der Gesamtetat der BZKA ist aber nur 17 oder 18 oder 19 Millionen. Ja, und da passiert überhaupt keine Aufklärung. Wenn Sie sich mal die Budgets angucken, die in den USA ausgegeben werden, das CDC, der Etat des CDC ist 100-mal höher, 100-mal wie der Etat des RKIs. Ja, so, da kann man sich vorstellen, wo die niedrigen Impfraten und auch, dass die Impfgegner die Lufthoheit in Deutschland haben, wo das herkommt. Weil wir versagen bei der gesundheitlichen Aufklärung und bei der Gesundheitskompetenz strukturell, weil man es eben, wie gesagt, nicht allein den Ärzten und den Interessensverbänden überlassen kann, sondern wenn man das schon tut, dann muss man extern kontrollieren und Qualitätsindikatoren verbindlich machen, veröffentlichen, transparent machen und. Also es muss sehr viel passieren und ich hoffe, es wird passieren. Das deutsche Gesundheitswesen, Sie kennen, ich weiß nicht, ob Sie diesen EU-Länder-Report kennen, ja, der ja jedes Jahr von der EU heraus empfehle ich dringend. Ja. Da ist Deutschland mit den Kosten 40% über den europäischen Durchschnitt bei der Qualität gemessen an der Zahl der vermeidbaren Todesfälle. Und da ist Sepsis nicht mitgezählt. Ja. Lungenentzündung ist mit dabei. Aber liegen wir zwischen Slowenien und Griechenland im Mittelfeld? Ja. Und es gibt 220.000 vermeidbare Todesfälle. Wir müssen uns ehrlich machen. Ja, mit dieser Frage. Und solange ich behaupte, wir hätten das beste Gesundheitssystem der Welt, wo kommt denn dann das Verständnis dafür her, es besser zu machen? Also wenn man sich nicht ehrlich macht an diesem Punkt, wird man nicht weiterkommen. So, und also es gibt da viel zu verbessern.
Wo müsste man denn Ihrer Meinung nach direkt ansetzen, um die Sepsisaufklärung zu verbessern? Erstmal bei der normalen Bevölkerung oder bei den Hausärzten oder bei Intensivmedizinern? Was ist denn das Wichtigste im Komplex ambulant, stationär, das eigene Zuhause? Was müsste ich als Laie, als Mensch machen, um da mitzuwirken?
Naja, also ich muss, sagen wir mal, als normaler Bürger natürlich Angebote wahrnehmen, die es gibt. Das CDC, schauen Sie sich mal die Webseite an vom CDC. Da war auch, by the way, diese Familie, die dieses Kind verloren hat. Zufällig war dieses Kind auch dem Chuck Schumer, dem dortigen Mehrheitsführer der Demokraten, bekannt. Und diese Eltern waren politisch auch ganz gut vernetzt, ja. Die sind dann auf die Webseite gegangen vom CDC und haben festgestellt, da kommt ja Sepsis in der A- bis Z-Liste überhaupt nicht vor. So, dann hat sich das geändert, nachdem also die dort mit aufmarschiert sind. Und dann finden sie, dass plötzlich Sepsis unter Healthcare-Associated Infections aufgeführt wurden, wo die gesagt haben, unser Kind hat sich beim Basketball eine Schürfwunde geholt. Also, sagen wir, da war viel Ignoranz. Aber man hat dann in Windeseile reagiert und Programme aufgesetzt. Das macht diesen Unterschied. Aber jetzt nochmal, das ist eine konkrete Forderung der Stiftung. Es muss mit mindestens 15 Millionen jährlich Kampagnen geben, wo die Bürger aufgeklärt werden, dass sie sich schützen sollen, dass sie die Frühsymptome kennen. Und die Krankenhäuser müssen angehalten werden, eben ihr Personal systematisch zu schulen, wie es in anderen Ländern Standard ist, und Rapid-Response-Team zu etablieren und wegzukommen, erst auszurücken, also nach einem Herzstillstand. Verstehen Sie, das sind ganz eigentlich simple Sachen, die woanders Standard sind. Von daher haben wir ja, wie gesagt, 2013 einen komprehensiven, kohärenten Vorschlag gemacht. Und es gäbe mit dem Memorandum seitens der Sepsis-Stiftung einen guten Plan. Aber umsetzen will ihn keiner. Die Verantwortung, die eigentlich die Politik, die sie hervorragend wahrnimmt jetzt im Zusammenhang mit Covid-19, die muss sie in gleicher Weise wahrnehmen im Zusammenhang mit der alltäglichen Sepsis. Ich meine, wir haben inzwischen jetzt auch 60.000 Tote, wenn ich es richtig gehört habe, heute von Covid-19. Aber wir haben jedes Jahr mindestens 70.000 Tote von der gewöhnlichen Sepsis. Das muss begriffen werden und ich hoffe, dass es begriffen wird und bin optimistisch, dass jetzt reagiert wird. Aber wie gesagt, es wird dauern, es braucht Anstrengungen und man kann nur hoffen, dass alle ihre entsprechenden Lehren ziehen.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Wir haben sehr viel von Ihnen gehört, dass da wirklich noch, ich sag mal, ganz viel Luft nach oben ist in der Verbesserung, obwohl wir uns gewünscht hätten, dass so zum letzten Interview vor 6 Jahren mit unserer Stiftung sich schon ein bisschen mehr getan hat in Sachen Erkennung von Sepsis. Aber wir hoffen, dass es nicht nochmal 6 Jahre dauert, bis wir vielleicht sogar noch größere Erfolge sehen können, dass vielleicht ein nationaler Aktionsplan da ist oder Sepsis als Qualitätsindikator in den Krankenhäusern ist. Wir danken Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und wünschen auch dem APS mit der Kampagne Deutschland erkennt Sepsis natürlich, dass sie erfolgreich wird und bedanken uns herzlich.
Gerne.
Das war der Podcast der Christoph-Lofert-Stiftung. Hier sprechen wir mit Experten über die verschiedenen Aspekte von Patientenorientierung und Sicherheit. Melden Sie sich gerne an für unseren Newsletter direkt auf unserer Website Christoph-Lofert-Stiftung. Dann bekommen Sie alle Neuigkeiten direkt in Ihr Postfach. Bis zum nächsten Mal. Ciao!